Hej!
Hej!
Läget?
Det är bra. Själv då?
Jo, det är bra, tack.
Hallå, liebe läget, Freunde und Freundinnen. Wir sagen hallo, hallihallo zu Folge 92. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid und eingeschaltet habt. Und hallo Frank, wie geht's? Wie steht's?
Hallo Vanessa. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin gerade, es ist Wochenende gerade und ich habe ein bisschen erholsamen Schlaf, wollte ich ein bisschen mir gönnen und bin noch ein bisschen müde vielleicht, aber das ändert sich jetzt hoffentlich.
Ne? Ein kleiner Powernap am Wochenende.
Richtig.
Nachmittags. Das kann man ja manchmal brauchen.
Genau.
Aber genau, willkommen zu Legge 92. Es ist März, es wird so langsam Frühling.
Ja, ja. Also hier ist es halt auch, genau. Die Knospen, die Pflanzen knospen und es ist langsam wärmer in Deutschland hier und das fühlt sich auf jeden Fall total schön an. Und die letzten Tage war es auch sonnig. Also ich finde, da gibt es irgendwie fast nichts Besseres fürs Gemüt, für mein Gemüt. Wenn die Sonne scheint, dann geht es mir auf jeden Fall immer besser.
Bei uns war es leider eher grau in der letzten Zeit.
Hm.
Aber man merkt, dass es vorwärts geht, dass es so abends jeden Tag ein bisschen heller ist. Das ist
ja
sehr schön. Und Knospen gibt es noch keine hier in Stockholm Anfang März, aber das wird auch bald kommen.
Genau.
Und die ersten Pollen in der Luft hat man. Noch ist es nicht so schlimm, aber es kommt wie jedes Jahr.
Du brauchst noch keine Cetirizin.
Noch geht's, aber ich glaube, so in den nächsten Wochen wird es losgehen.
Okay. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist unser Thema Ask Us Anything, können wir das
ja
mal nennen, FAQ. Wir haben letzte Woche aufgerufen auf Instagram, dass ihr uns Fragen stellen sollt zu allen möglichen Themen, die wir dann auch mal wieder beantworten wollen, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir unsere letzte Fragen- und Antworten-Folge hatten für euch. Und ja, heute ist die nächste Folge. Wir haben Fragen von euch aufgeschrieben. Disclaimer, wir können natürlich nicht alle behandeln, nicht alle, weil manche kamen doppelt auch und manche, die nicht so reingepasst haben auch. Also haben wir uns aber ein paar super Fragen ausgewählt, die wir euch beantworten werden. Und wir haben das auch ein bisschen aufgeteilt. Als erstes beantworten wir Fragen zum Studium und Arbeit und dann zu Alltagsdingen.
Ja, das sind so die groben Themenbereiche, die wir heute in euren Fragen gefunden haben und die wir heute behandeln wollen. Aber bevor es losgeht mit euren Fragen und unseren Antworten, noch ein ganz kleines News-Update zu einem Thema, das wir in den letzten inzwischen Jahren auch regelmäßig behandelt haben. Und zwar das NATO-Thema. Das müssen wir nochmal kurz mit erwähnen in dieser Folge. Nun sieht es ja so aus, als würde es endlich klappen mit dem schwedischen NATO-Beitritt.
Ja, diese Woche war es soweit, ne, dass Ungarn als letztes endlich zugestimmt hat und die Verhandlungen jetzt ans Eingemachte gehen können, oder?
Ja, genau. Jetzt sind nur noch so ein paar formelle Schritte, glaube ich, die noch nicht ganz erledigt sind, wenn wir das hier aufnehmen. Wir nehmen heute am 2. März auf, aber wenn ihr das hört, könnte es sein, dass Schweden schon Mitglied ist, weil Ungarn, wie gesagt, das letzte Land zugestimmt hat. Die Türkei hatte ja Anfang des Jahres auch zugestimmt, nach langem Hin und Her.
Ja.
Und Ungarn hat eigentlich immer gesagt, wir werden nicht die Letzten sein, aber sie waren letztendlich die Letzten. Dann gab es nochmal Verhandlungen zwischen Herrn Orban und Herrn Kristersson, dem schwedischen Ministerpräsidenten, der von Orban nach Budapest eingeladen wurde. Und da haben sie sich getroffen und haben einen Rüstungsdeal nochmal beschlossen und danach war es plötzlich kein Problem mehr mit dem NATO-Beitritt. Dann hat das ungarische Parlament zugestimmt. Und jetzt muss irgendwie, glaube ich, das wurde hier jetzt auch minutiös immer behandelt, wie was jetzt alles noch gemacht werden muss, was könnte eventuell noch dazwischen kommen, bis Schweden endlich Mitglied wird. Jetzt muss irgendwie noch ein Dokument nach Washington gebracht werden, wo irgendwie die ganzen Dokumente gelagert werden. Und wenn das da angekommen ist, dann ist Schweden irgendwie offiziell Mitglied und dann wird die schwedische Fahne vor dem NATO-Hauptquartier gehisst und dann ist das, ist es durch.
Ja, also es war ja auch so, dass das mit Finnland so super schnell ging, ne? Also da war irgendwie innerhalb von ein paar Tagen war dann auch alles geritzt.
Ja, ne? bei der amerikanischen Regierung irgendwie muss das hinterlegt werden.
Ja,
aber es sieht so aus, als würde es jetzt wirklich klappen und wie gesagt, vielleicht ist Schweden schon NATO-Mitglied, wenn ihr zuhört und dann Teil des großen Verteidigungsklubs.
Ja,
ob das
genau
jetzt positiv oder negativ ist, lassen wir mal dahingestellt.
Ja. Kommen wir zu uns.
Ja, kommen wir zu uns und zu euch, zu euren Fragen, die ihr uns gestellt habt über Instagram. Und wir fangen an mit dem ersten Themenbereich, der einfach Studium/Arbeit heißt. Und wir fangen an mit dem Studium. Dazu haben wir nämlich Fragen bekommen. Einerseits von Those Dancing Days X, unserer lieben Followerin, und auch von Janne Schweizer, die uns beide zum Skandinavistikstudium gefragt haben. Those Dancing Days X hat uns gefragt, warum habt ihr Skandinavistik studiert und würdet ihr das wieder machen? Und Janne hat uns gefragt, sie fände es auch total spannend, wenn wir ein bisschen mehr darüber erzählen würden, da das auch für sie in Frage kommt. Und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen über unser Studium reden.
Ja, ich wollte sagen, aus dem Nähkästchen plaudern, aber das müssen wir nicht machen. Also wir halten das jetzt auch relativ kurz. Aber vielleicht nur so viel ja, für euch, die uns noch nicht so lange zuhören. Wir haben beide Skandinavistik studiert. Ich, Vanessa, habe das in Kiel gemacht von 2005 bis 2011. Und Frank, du warst in Greifswald und hast da deinen Bachelor gemacht, ne?
Genau. Ich habe 2005 auch mit Skandinavistik angefangen und bis Ende 2007, also ja, das wurde irgendwie, ging später los. Deswegen waren es nicht 3 Jahre, aber im ersten Jahr habe ich POVI, Politikwissenschaft studiert und dann mit Skandinavistik angefangen. Ja. Aber wir haben beide das studiert in den Nullerjahren.
Genau, ja. Und ich habe meinen Magisterabschluss gemacht, also noch einen von den alten Abschlüssen.
Ja.
Ja, und was wir studiert haben, so vielleicht allgemein für diejenigen, die da auch ein bisschen interessiert sind, wir gucken Janne an. da geht es natürlich um Kultur und Literatur vor allen Dingen und Sprache, Skandinavien. Also das ist Thema und ja, es waren halt ganz viele Themen zu skandinavischer Literatur, zu neuerer skandinavischer Literatur, zu, du kannst dann halt so ein bisschen deine Schwerpunkte wählen, Mediavistik auch, also so ein bisschen ja ins Isländische und
ja genau, so alte Sachen.
Alles Mögliche gibt's da, also genau, da kann man halt ja heutzutage bestimmt auch seinen Schwerpunkt wählen und meine Entscheidung mit Kiel war tatsächlich einfach, bei mir stand die Wahl zwischen Freiburg und Kiel und es war, glaube ich, am Ende wegen der Nebenfächer. Also in Freiburg hatte ich mir irgendwie Soziologie oder sowas ausgesucht und in Kiel Psychologie. Und dann fand ich Psychologie spannender und dachte so, ah ja, okay, und in Freiburg ist es eh im Sommer immer so warm. Nee, dann möchte ich lieber ans Meer. Ans Meer wollte ich immer schon mal wieder. Und dann habe ich mich für Kiel entschieden und da habe ich dann Nordistik, heißt das da, oder hieß das da damals, nordische Philologie mit Psychologie und Volkswirtschaftslehre in den Nebenfächern gemacht.
Auch um vielleicht ein bisschen komisch in den Süden zu ziehen, wenn man Skandinavistik studieren will.
Ja,
also jetzt nichts
genau,
gegen Freiburg,
ja,
aber.
Nein, genau. Ja, also da ist tatsächlich auch damals, als wir studiert haben, das Institut in Freiburg war, glaube ich, auch eins der größten. Aber in Kiel auf jeden Fall das größte, glaube ich, das größte Institut. Und ja, also ich glaube, das habe ich dann auch vorher recherchiert und bin auch deswegen dahin gegangen und natürlich genau, weil es halt auch näher in Skandinavien war.
Ja, genau. Da hat man ein bisschen mehr Skandi-Feeling.
Exakt.
In Kiel. Ja, genau. Und ich hab ja in Greifswald studiert, was auch eine lange Skandinavistik-Tradition hat. Und ich bin nach Greifswald eigentlich gegangen, weil ich Politikwissenschaft studieren wollte. Aber man in dem Bachelor, das war halt so ein Zweifach-Bachelor, also man hat auf jeden Fall immer 2 Fächer gehabt und ich habe mich für Greifswald entschieden, weil ich da eben Skandinavistik machen konnte, zusammen mit Politikwissenschaft und weil ich halt gerne Schwedisch lernen wollte. Also eigentlich, ich habe Skandinavistik studiert, weil ich die Sprache lernen wollte. Mir ging es jetzt nicht um Literatur eigentlich, also ich hatte da jetzt nichts groß dagegen, aber ich war noch nie jemand, der sich so super mega viel für Literatur interessiert hat und habe auch, ich lese schon, aber ich lese nicht super viel. Deswegen, das war jetzt nicht so mein Antriebspunkt, aber für mich ging es halt um die Sprache und dann bin ich halt in Greifswald gelandet, weil da gab es diese Möglichkeit. Und ich weiß noch, dass es eben im Studium auf jeden Fall auch diese verschiedenen Bereiche gab, die du schon gesagt hast, mit der Literatur, mit auch so ein bisschen kulturellen Kursen und dann die eben Mediavistik, also den, es ist also mittelalterliche Literatur, also auf jeden Fall ältere Literatur, die dann eigentlich war, Altisländisch musste man lernen und dann so alte isländische Texte lesen. Ja. Das war auf jeden Fall der Kurs, den die allermeisten gehasst haben in diesem Studium. Und ich glaube, das ist sowas, was, da müssen irgendwie alle durch, weil alle dieses, das ist ein Teil des Skandinavistik-Studiums, damit man eben ältere Texte lesen kann und so ein bisschen die ältere skandinavische Kultur auch miterleben kann.
Ja, genau. Und dann eben auch zentral die Sprachkurse. Ich habe ein Jahr vorher, also 2004 habe ich Abi gemacht und war dann ein Jahr als Au-pair in Stockholm und konnte dadurch halt schon Schwedisch und habe dann schon mit einem höheren Kurs angefangen. Und da gab es dann auch die Möglichkeit, also man musste zu meiner Zeit zwei Sprachen wählen. Meine erste Sprache war dann Schwedisch und als zweites im Hauptstudium habe ich dann Dänisch gewählt. Und da gab es aber auch Finnisch und genau, Isländisch konnte man lernen und ja, Norwegisch-Dänisch. Also das hat eben die Größe des Instituts auch ausgemacht, dass man da alle skandinavischen Sprachen lernen konnte.
Ja, und in Greifswald gab es auch alle skandinavischen und nordischen Sprachen. Es gab auch da Finnisch und auch, glaube ich, auch Estnisch sogar. Aber das war so ein bisschen aufgeteilt, weil die skandinavischen Sprachen und die finno-ugrischen Sprachen gehören ja eigentlich nicht zusammensprachlich gesehen, deswegen war das so ein bisschen aufgeteilt, aber die waren im gleichen Institut auch. Ja, und wir mussten nur eine Sprache machen im Bachelor, weil es war ja auch alles relativ komprimiert so von den, wie viele Stunden man hatte und so.
Ja.
Und deswegen habe ich dann nur Schwedisch gemacht, aber Schwedisch war auf jeden Fall die beliebteste Sprache bei uns damals. Aber wenn wir zur Frage kommen, würdet ihr das wieder machen? Also für mich war es auf jeden Fall halt der, also ohne dieses Studium wäre ich ja nicht nach Schweden gekommen, also weil dadurch habe ich die Sprache gelernt und in dem Studium habe ich, dadurch, dass ich die Sprache gelernt habe, hatte ich dann die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen, bin dann nach Schweden gekommen und konnte dann von hier aus irgendwie hier weiter bleiben. Also für mich war es auf jeden Fall der Schlüssel, um hier hinzukommen und total entscheidend. Aber ja, ob man dafür jetzt unbedingt ein Skandinavistikstudium braucht oder ob man halt einfach die Sprache auch irgendwo anders hätte lernen können, das ist, glaube ich, kann man unterschiedlich machen, je nachdem, wie wichtig das einem ist oder welches Interesse man halt auch für die anderen Teile des Studiums hat. Weil, wie gesagt, Sprache ist ein wichtiger Teil, aber man muss auf jeden Fall sich auch durch Literatur und durch alte Texte und anderes durchkämpfen und wenn einem das nicht interessiert oder man damit Probleme hat, dann ist Skandinavistik als Studium vielleicht nicht das Richtige.
Ja, und was bei dem Studium, also meine Entscheidung damals fiel auch für Skandinavistik, genau, weil ich halt das Jahr in Schweden schon verbracht hatte und ich wollte schon was mit Sprache studieren auch, also Sprache, Sprachwissenschaft und Literatur und da hatte ich eben auch so die klassischen Sachen angeguckt, halt Anglistik und Germanistik natürlich und habe dann aber Skandinavistik genommen, weil ich das dann in dem Moment durch Schwedisch irgendwie spannend fand. Und dann auch, also ich hatte, während ich in Schweden war, in Stockholm, hatte ich dann auch ein paar schwedische Autoren gelesen so und habe mich dafür dann halt interessiert. Und es ist halt, ich würde sagen, es ist halt wirklich sehr ähnlich dem Germanistik- und Anglistikstudium halt. Natürlich nur mit dem Schwerpunkt Skandinavien. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, ob ich es wieder machen würde. Ja, natürlich irgendwie, weil es auch mein Leben geprägt hat und alles, was ich danach gemacht habe. Aber auch vor allen Dingen, weil wir beide ja auch in diese Kommunikationsmarketing-Richtung gegangen sind. Und also wenn man in diese Richtung auch eigentlich ja gehen möchte, dann wählt man ja auch so ein sprachwissenschaftliches Literaturstudium meistens aus. Und da muss man ja eh so neben dem Studium ein bisschen gucken, wo man bleibt sozusagen. Also so ein bisschen Praktika machen schon während des Studiums oder irgendwo im Nebenjob sich irgendwas erarbeiten, was man macht oder nebenher schon schreiben für Zeitungen oder was auch immer man machen möchte.
Ja.
Und das ist halt wichtig. Und da, wenn du dann nach Schweden gehst, ist das natürlich, ist deine Qualifikation, du kannst Schwedisch sprechen und weißt was über die Kultur, über die Mentalität der Schweden und Schwedinnen und so. Und das ist halt, du gehst erstmal hin und dann so, ja okay, also welche Qualifikation habe ich eigentlich? Ich kann Schwedisch sprechen, hallo. Und das ist natürlich gut, aber wenn man so ein Skandinavistikstudium gemacht hat, dann ist man auch nicht unbedingt auf dem Niveau von Muttersprachlern. Also ich hätte mir nach dem Studium auf gar keinen Fall einen Job zugetraut, der Kommunikation in schwedischen Unternehmen abgedeckt hätte. So. Also das ist dann immer nochmal ein Ding. Und da fand ich zum Beispiel, dass ein paar andere Praktikanten, Praktikantinnen, die wir so getroffen oder die ich so getroffen habe in der Handelskammer, mit denen ich zusammen Praktikum gemacht habe und die halt irgendwas anderes studiert haben im Zusammenhang mit BWL, da dachte ich schon immer so, ach ja, es ist ja irgendwie viel einfacher, dass die BWL studiert haben und die Sprache kann man ja immer so lernen, aber deren Erstqualifikation war dann halt, dass sie ihr fachliches BWL-Studium haben,
ja,
womit sie dann in Schweden auf jeden Fall auch was anfangen konnten und ja. Oder halt mit, wir haben ja auch mal eine Folge mit Umid gemacht, der Medizin studiert hat und dann ist halt seine Qualifikation, dass er Menschen Arzt behandeln kann, ärztlich. Ja. Und das ist seine erste Qualifikation. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, dass ich auch so eine andere Qualifikation gehabt hätte. Aber ja, das ist halt so ein Grundsatzding. Vielleicht auch, wenn man als Geisteswissenschaftler anfängt zu studieren und dann ist man ja auch mal von außen konfrontiert mit Fragen, ja, was bist du denn, wenn du fertig bist? Oder was machst du mit dem Studium? Was willst du hinterher machen? Und dann ist das auch immer so ein konstantes Ding gewesen, was mich beschäftigt hat während des Studiums auch immer. Also ja also letztendlich. Genau.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass einfach, man hat ja keine konkrete berufliche, also Qualifikation hat man natürlich irgendwie, ja, aber man hat halt nicht so genau den Beruf, den man nach diesem Studium ergreifen wird.
Ja.
Und man hat halt viele interessante Sachen gelernt.
Ja, aber tolle Leute getroffen.
Ja.
Shoutout an meine Liebsten.
Aber wenn es darum geht, dass man, wenn man jetzt wirklich einen Job haben will, direkt danach und auch wissen will, was man mit seinem Studium mal anfängt, dann ist es halt nicht so einfach. Da muss man sich wirklich so ein bisschen selber seinen Weg dann bahnen.
Und vielleicht auch, wenn du Skandinavistik studierst, das ist auch nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass du nach Schweden dann gehst hinterher. Mhm. Bei mir im Studium, mit denen ich fertig geworden bin, da weiß ich, dass auf jeden Fall einer ist nach Norwegen ausgewandert, ich nach Schweden, aber sonst die Mehrheit hat auf jeden Fall nichts mehr mit Schweden hinterher zu tun gehabt. Da muss man auch keine Illusion haben, so, ne? Aber kann natürlich passieren. Und das war für mich aber auch cool, nach dem Studium so einen theoretischen zusätzlichen Arbeitsmarkt zu haben mit Schweden. Also das habe ich schon sehr geschätzt.
Genau. Und eben gerade, wenn man das Ziel hat, nach Skandinavien zu gehen, dann ist es sicherlich auf jeden Fall was man sich überlegen kann, ob das ein Studium ist, was für einen sein kann.
Ja, oder ob man dann sagt, such dir lieber einen Beruf.
Ja, genau.
Und lern dann Beruf Schwedisch im Nachhinein. Ja. Die Sprache kann man immer lernen, tatsächlich.
Ja, also keine so richtige, eindeutige Antwort, aber wir hoffen, euch beiden, die ihr die Frage gestellt habt, hilft euch das weiter oder vielleicht war es interessant für euch zu hören, wie wir das heute sehen mit dem Studium.
Mhm.
Aber ja, das waren die Fragen zum Thema Skandinavistik.
Ja, weiter und geht's. Dann hat uns noch von Sophie 199019 eine Frage zu Stockholm erreicht. Und zwar, was sind unsere Lieblingsorte in Stockholm? Und da habe ich mir zwei überlegt und Frank hat sich zwei überlegt, dass das nicht so ausarten wird.
Genau.
Und mein erster Lieblingsort ist Kastellholmen. Und Kastellholmen ist eine kleine vorgelagerte Insel vor Skeppsholmen. Und Skeppsholmen ist die Insel, auf der das moderne Museum ist, zum Beispiel.
Ja.
Also da ist das am Nationalmuseum, geht ihr vorbei und dann landet ihr auf Skeppsholmen und da geht ihr einfach, genau, geradeaus und
über diese Brücke mit der Krone drauf,
am Ende,
Fotomotiv ist.
Und dann seid ihr irgendwann auf der Mini-Insel und wenn ihr da dann, Zitadelle nennt sich das Gebäude, glaube ich, also so ein rosa Gebäude einfach und da am Fuß des rosa Gebäudes ist halt so ein, ist Felsen, Gestein, so ein Berg, auf dem man aber schön sitzen kann und nach Grönalund rüber gucken kann und aufs Wasser gucken kann und das ist ein richtig, richtig schöner Picknickort. Im Sommer sind da auch ein paar Leute, aber so im Frühling und Herbst, also war ich auch super oft da und da war niemand. Und das fand ich halt auch immer so schön, weil wirklich auf Skeppsholmen ist vorne halt viel los, genau, bei den Museen dann so und auch bei, da ist ja auch diese Jugendherberge auf dem Boot, also auf dem Schiff, auf Skeppsholmen und da ist viel los, aber wenn man halt ein bisschen weiter einfach nach hinten durchgeht, da ist nichts los, also da verirren sich keine Touristen komischerweise hin.
Ja.
Und das habe ich mal so genossen, dass man dann einfach auf Grönalund gucken konnte, wo dann die Leute Spaß hatten, geschrien hatten und laut waren und sowas. Aber ich konnte dann irgendwie ja mit dem Buch lesen oder schön aufs Wasser gucken. Also die Stelle da, ich habe es geliebt.
Ja, super. Es ist ja auch wirklich zentral, aber schön ruhig sozusagen oder ruhig, außer die schreienden Menschen gegenüber.
Ja. Was ist dein erster Lieblingsort?
Ja, mein erster Lieblingsort ist der Montelius-Wägen auf Sørdal.
Mhm.
Das ist ja ein ziemlich bekannter kleiner Weg an der nördlichen Küste von Södermalm, mhm. also am nördlichen Rand, wo man oben, also man geht oberhalb der Felsen entlang, es ist relativ weit oben, oberhalb vom Wasser. Und man hat da eine sehr schöne Aussicht auf einerseits die Altstadt und auf das Rathaus und auf das Wasser davor und auf Kungsholmen dann weiter links.
Ja.
Also eine super schöne Aussicht so auf die, eigentlich auf die ganze Innenstadt kann man da sehr gut sehen und sehr schön Fotos machen. Und da gehe ich immer wieder mal gern lang. Ich bin da nicht super oft, aber immer mal wieder, wenn ich da in der Nähe bin, dann mache ich da gerne einen Abstecher da entlang und gehe auch immer mit allen Besuchern da lang, weil es so ein richtig schöner, es ist ein sehr touristischer Weg und ich glaube, alle, steht sicher in allen Reiseführern und alle Touris gehen da lang, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, da auch lang zu gehen, weil auch der Weg an sich ist halt sehr schön, der ist relativ kurz, aber man geht halt da so oben an den Felsen lang. Und aber auch der Weg dahin schon, da geht man so ein bisschen durch die Gassen von Sørdal und man muss den Berg hoch, vielleicht ist irgendwo so eine Treppe und das ist auch sehr so typische Södermalm-Atmosphäre da rundherum, finde ich, das ist sehr schön.
Total, ja.
Und wenn man noch ein bisschen weiter am Wasser entlang geht, kommt man dann auch zum Hinnerviksberget, das ist einfach auch so ein großer Felsen, der im Sommer immer super beliebt ist bei jungen Menschen, die sich da gerne treffen, Picknick machen, aber auch was trinken und feiern und so. Aber das ist auch sehr schön, so eine richtig schöne Aussicht auf die ganze Innenstadt, aufs Rathaus wieder, aufs Kungsholmen rüber. Und da hat man auf jeden Fall einen tollen Blick auf die Innenstadt, würde ich allen empfehlen, dahin zu gehen.
Ja, total. Das empfehle ich auch. Und ich hatte halt echt, als wir die Frage bekommen haben, habe ich halt so ein bisschen auf Google Maps halt einfach geguckt und ich mache mir immer, wenn ich irgendwo tolle Stellen sehe, einfach so Herzen dann rein in Google Maps.
Ja.
Und bei Stockholm ist es natürlich voller pinker voller Herzen so. Und dann habe ich echt so ein bisschen Wehmut gekriegt und dachte so, ach ja, und da und da und da war es schön immer und da war ich voll gerne und so. Und das ist halt auch ein Ort, an dem ich total gerne bin. Ja, und mein zweiter Glücksort, mein zweiter Lieblingsort in Stockholm ist auch in der Natur. Und zwar ist das auf Djurgården und Gärdet, also da ganz außen quasi am Wasser auch. Alles natürlich am Wasser, weil dafür ist Stockholm halt wirklich fantastisch. Und das war halt so Stellen, wo ich halt am Wochenende öfter hingewandert bin, so mit Freunden irgendwie. Und das fand ich immer so eine schöne Aktivität, einfach, dass man sich dachte so, hey, dann lass doch raus nach Djurgården, Gärdet, wandern, laufen, spazieren. Naja, wandern ist auch ein bisschen übertrieben, aber halt spazieren. Und dann hat man auf dem Weg irgendwo Fika gemacht oder da am Ende, also es gibt ja noch ein paar Cafés, oder man hat irgendwie zur Not was mitgenommen. Und dann sind da halt auch am Wasser am Ende sind dann auch auf jeden Fall genug Bänke, auf die man sich halt hinsetzen kann, mit Tischen dann auch manchmal für Picknick und sowas alles. Und ja, es ist einfach mega schön, wenn man halt bis ganz nach hinten läuft auf Djurgården, dann ist es ja auch ein Katzensprung rüber nur nach Fjärdaholmarna, für diese kleine Inselgruppe, zu der man auch mit dem Boot fahren kann, von Slussen zum Beispiel. Auch wunderschön.
Genau.
Aber es ist eben auch schön, da hinten so Djurgården, Gärdet, einfach bis zum Wasser zu laufen. Und da ist es, wie ich auch gerade schon mit Kastellholmen gesagt habe, da sind kaum Leute tatsächlich. Also da kann man wirklich so gefühlt kurz vor der Stadt draußen die Einsamkeit so ein bisschen genießen, mit Blick aufs Wasser auch. Und das ist halt so ein bisschen felsig auch und wunderschön auf jeden Fall.
Ja, je weiter man weggeht von der Innenstadt, desto weniger werden die Leute.
Ja.
Aber auch so eine richtige schöne Spaziergegend eben.
Ja.
Ganz Djurgården.
Oh mein Gott, genau. Und das habe ich halt auch, also apropos Wehmut, das dachte ich auch so, es war als ich in Stockholm gewohnt habe, auch so schön, die Stadt wirklich so touristisch, vermeintlich touristisch zu entdecken, so dass man einfach so einen Ausflug gemacht hat oder irgendwie dann mal um den Brunsviken drumherum gewandert ist, was 10 Kilometer waren oder so. Aber, und es hat dann auch lange gedauert, aber es war halt mega der schöne Ausflug einfach. Und dass man, oder ich bin mal mit einer Freundin um Sörda rumgelaufen,
ja,
oder
ja.
Ja, oder so um Kungsholmen einfach so rumgelaufen, also so, das kann man halt total gut machen.
Mit all diesen Inseln, man
Och
kann
Gott,
so gut drumherum
ja.
laufen.
Stockholm, I love it, also für wirklich so Wochenendaktivitäten.
Ja, viele, viele schöne Stellen gibt es in Stockholm.
Was ist dein zweiter Ort?
Genau, ich erwähne mal noch meine zweite. Meine ist so ein bisschen weiter draußen, auch nicht super weit draußen, aber nicht ganz in der Innenstadt. Aber da bin ich auch immer ganz gerne, und zwar rund um die Winterviken. Das ist so eine Bucht, die ja ein bisschen südwestlich, glaube ich, von der Innenstadt liegt. Man kann da ganz gut hinfahren, wenn man zur U-Bahn-Station Aspudden fährt. Und da ist eine schöne Gegend. Also da gibt es so ein bisschen Felsen, auch wieder ein bisschen Wald oben. Da gibt es so ein paar kleinere Berge oder felsige Hügel, wo man auch sehr gut sitzen und die Aussicht auf den Mälaren genießen kann. Wenn man da schön so auf den See rausguckt, und man ist eigentlich immer noch sehr nah an der Innenstadt, aber gerade wenn man so in diese Richtung guckt, dann hat man so das Gefühl, man ist jetzt am Stadtrand und da ist sehr viel Wald und Wald und Wasser. Also sehr schöner Blick, wo man sehr gut rumsitzen kann, aber man kann halt auch sehr gut da rum spazieren. Und in Winterviken gibt es auch ein gutes Café, und dann gibt es da so einen Garten, so eine Schrebergartenanlage, die auch ein Café haben und wo man auch sehr gut rumspazieren kann in der Gartenanlage. Und ja, generell so eine ganz schöne Gegend und schön für so einen kleinen Ausflug,
total,
wie du schon meintest, so am Wochenende, so am Samstag da mal hinzugehen oder am Sonntag einen Spaziergang zu machen. Auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr mal aus der Innenstadt so ein ganz klein bisschen rauskommen wollt, ohne dass ihr gleich eine halbe Stunde mit der U-Bahn fahren müsst. Und das
ja.
ist wirklich direkt hinter Södermalm eigentlich. Also.
Winterviken Trägort heißt es, dieses Café,
ja,
da,
ja.
diese Anlage. Daran habe ich nämlich auch gedacht, tatsächlich. Und wir haben da auch einmal Midsommar zusammen gefeiert.
Genau,
ja.
Da ich, ja. musste ich auch wieder dran denken, dass wir da mal Midsommar waren zusammen, ja. Genau, und Aspudden, was das Wohnviertel da drumherum ist, ist auch sehr sweet. Da kann man auch gerne mal so ein bisschen in den Straßen rumlaufen und die schönen Häuser angucken. Und da gibt es so ein paar kleinere Läden und Cafés und Restaurants.
Ja.
Habt ihr mal wieder 4 gute Tipps bekommen für euren nächsten Stockholm-Besuch?
Ja, und vielleicht auch Tipps, die so nicht im Reiseführer drinstehen, die man nicht so oft findet vielleicht. Nicht.
Und selbst wenn sie drinstehen, ist ja auch immer gut zu wissen, welche von den Sachen, die im Reiseführer stehen, man wirklich besuchen muss, und andere kann man vielleicht links liegen lassen.
Ja, und ich habe auch echt so ein bisschen überlegt und nachgedacht, ob ich einen Kaffee empfehle oder so, aber da gibt es natürlich auch 100 super Cafés. So. Also da ist es wirklich schwierig, sich für eins zu entscheiden, finde ich. Also da habe ich wirklich immer so 5, 6 Tipps, die ich standardmäßig empfehle auch so. Aber da ist es auch so, eigentlich kann man wenig falsch machen in Stockholms Cafés.
Ja.
Und da findet ihr auch ganz viele Tipps.
Total, genau. Und da kommen ja auch ständig neue dazu. Und andere machen zu. Genau, geht einfach in ein Café, die sind alle ganz gut.
Ja, darf ich noch einen Mini-Tipp nachreichen, den ich nämlich auch
aber nur ein ganz kleines.
Nur ein Mini-Tipp. Und zwar mitten in der Stadt, dadurch, dass wir beide jetzt so draußen Sachen hatten. Das Kulturhüset mitten in der Stadt. Das liebe ich auch immer. Also da gehe ich eigentlich immer hin, wenn ich in Stockholm bin. Und da in der Bibliothek dann am Fenster sind halt so Sitze auch. Und da, das liebe ich, wenn man auf den Sergej-Toy rausgucken kann und sich da irgendwie ein Buch nimmt und das anliest oder so. Oder das, ach, das fand ich immer ganz, ganz toll auch.
Ja, das ist auch wirklich ein sehr schönes Gebäude. Ein guter Tipp, wenn man auch mal einfach mal nur so eine kleine Pause braucht, sich mal setzen
ja.
will, ohne dass man irgendwas kaufen muss, sondern man setzt
genau.
sich einfach und ruht sich ein bisschen aus. Da
oder auch, wenn es regnet
Leute,
oder so. Ja,
ja genau, oder wenn es regnet, ja genau. Sind auch immer Leute, die gerade Schach spielen, und Familien mit Kindern,
ja.
wo die Kinder irgendwie im Spielraum spielen, und in der Bibliothek sitzen Leute, und dann ist immer irgendwas Kulturelles gerade los, und da ist ja auch das Theater drin.
Richtig.
Also da ist immer viel los in diesem Gebäude, direkt am Sergejstreu.
Genau, ganz oben auch ein Café und in der Mitte,
ja.
glaube ich, auch eins. Ne? Ja.
ja, und verschiedene Ausstellungsräume sind immer mal Ausstellungen und Veranstaltungen aller möglicher Art.
Ja, das waren unsere Tipps. Vielleicht müssen wir nochmal wieder so ein Stockholm-Super-Tipps machen.
Ja.
Ja, und dann hat Bentje uns gefragt zu Arbeit, welche schwedischen Arbeitssachen wir uns in Deutschland wünschen würden. Also in Bezug auf New Work oder auch standardmäßiges an Arbeit. Und da haben wir so ein paar Sachen einfach aufgezählt, ne?
Ja.
Die wir wichtig finden eigentlich.
Genau, da haben wir eine ganze Liste hier mit Sachen, aber genau, wir können die vielleicht nicht ganz im großen Detail besprechen, aber eine wichtige Sache, die uns auf jeden Fall gleich eingefallen ist, dass man den Arbeitnehmenden in Schweden generell mehr vertraut, dass es häufig so ist, dass dass nicht so viel Micromanagement stattfindet, sondern man hat einen Chef und man hat seine Aufgaben, aber als Angestellter, dann hat man relativ viel Vertrauen von seinen Vorgesetzten und kann im Rahmen seiner Aufgaben sich relativ frei entscheiden, wie man jetzt diese Aufgaben eben erledigen will. Also das wird nicht so ganz genau drauf geguckt, jetzt mach das aber so und so und so nach diesen 3-5 Schritten, sondern du kannst dir selber entscheiden, wie du diese Aufgabe am besten löst. Und dir wird vertraut, dass du das auf die beste Art und Weise machst.
Ja, richtig. Und es wird auch akzeptiert, genau, wenn du eine andere Art hast, die Aufgaben zu lösen, als zum Beispiel deine Vorgängerin oder dein Vorgänger oder so, dann wird dir halt nicht gesagt, hey, wir machen das bei uns immer so und so und so. Also klar, wenn du Fragen hast, dann kannst du immer fragen, hey, wie mache ich das am besten so? Aber grundsätzlich wird dir auf jeden Fall sehr viel Vertrauen geschenkt, wie du sagst, dass du das eben nach deinem besten Wissen und Gehwissen löst.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Punkt.
Ja.
Ein zweiter Punkt, der jetzt auch gleich eingefallen ist, der vielleicht nicht so sehr auf die Arbeit an sich abzielt, aber regelmäßige Fika, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Punkt im schwedischen Arbeitsleben. Es wird Fika gemacht auf allen Arbeitsplätzen. Entweder hat man es zumindest irgendwie so einmal in der Woche, dass man sich mal trifft und dann gibt es aber auch einen Kuchen oder Gebäck oder irgendwas dazu zu essen. Oder man hat tatsächlich jeden Tag so eine Fika-Zeit, die mehr oder weniger fest ist. Ich hatte es jetzt in meinem vorletzten Job, da gab es so eine feste Zeit. In meinem jetzt relativ neu angefangenen Job, da ist es anscheinend so ein bisschen flexibler, aber man trifft sich auf jeden Fall so nachmittags, setzt man sich mal zusammen und trinkt einen Kaffee zusammen und macht auf jeden Fall eine Pause. Und manchmal gibt es dann was dazu zu essen und manchmal nicht, aber auf jeden Fall so eine gemeinsame ruhige Stunde, wo man mal kurz sich von der Pause, von der Arbeit eine Pause
von der
macht.
Pause erholen kann, ja.
Mal sich kurz von der Pause erholen muss und mal vielleicht über was anderes redet oder sich zumindest woanders hinsetzt und dann über irgendwas, was nicht mit der Arbeit zu tun hat, redet.
Ja, genau. Oder wie gesagt, bei uns ist das immer vormittags, dass wir, also wir hatten auch mal, dass wir zweimal am Tag Fika gemacht haben. Aber das ist inzwischen nicht mehr so. Aber auf jeden Fall, dass wir halt vormittags um 10 ungefähr, ja, dass halt Kaffee gemacht wird und das Knäckebrot dann gegessen wird. Und dann, ja, unterhält man sich genau so eine halbe Stunde.
Auf jeden Fall eine schöne Sache, die eben die Gemeinschaft stärkt auf jeden Fall und halt so ein guter
unbedingt
Pausenmoment im Alltag ist, den man auf jeden Fall genießen kann.
Mhm. Eine weitere Sache, die wir wichtig finden in Schweden, und zwar ist es die bessere Vereinbarkeit mit Familienleben durch flexiblere Arbeitszeiten. Und üblich ist es zum Beispiel, dass Menschen, die Kinder haben, dass die, ja, keine Ahnung, vielleicht von 8 bis 3:30 oder so im Büro sind und danach die Kinder aus der Kita abholen und sich dann halt mit den Kindern beschäftigen und so und dann auch Abendessen und sowas. Und wenn die Kinder im Bett sind, dass die sich dann abends nochmal hinsetzen und ihre restlichen 2 Stunden vielleicht arbeiten, die noch übrig sind oder 1,5, wie auch immer. Dass sie halt auf die 8 Stunden am Tag kommen. Und das finde ich eher außergewöhnlich oder kannte ich so aus Deutschland nicht, dass da halt eben dieses Vertrauen geschenkt wird, und die Leute nicht gleich Teilzeit arbeiten müssen, sondern dass eben gesagt wird, so ja, also Hauptsache du kriegst deine Arbeit erledigt und du setzt dich dann zu Hause nochmal dran, wenn du im Büro halt nur 6 Stunden sein kannst zum Beispiel.
Genau, ja. Und Meetings werden dann auch häufig eben nur so zwischen 9 und 15 Uhr gelegt. Das ist sehr, sehr verbreitet in vielen Jobs, dass man dann eben nicht allzu früh Meetings hat, aber eben auch nicht allzu spät, sodass Leute, die entweder morgens die Kinder zur Kita, zur Schule bringen müssen, die dann vielleicht ein bisschen später anfangen oder die früher schon los müssen. Oder halt einfach auch uns Menschen, die keine Kinder haben, kommt das ja auch sehr entgegen, dass man halt einfach flexibel an verschiedenen Tagen manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später anfängt und manchmal ein bisschen länger arbeitet, manchmal ein bisschen kürzer. Aber dass man halt so diese festen Zeiten hat, bis 15 Uhr gibt es Meetings und davor und danach kann sich jeder so ein bisschen flexibel seine Arbeit einteilen. Das geht natürlich nicht in allen Jobs. Wie gesagt, wir arbeiten beide in Bürojobs und das ist da sicher flexibler als bei vielen anderen, die das eben nicht so können.
Absolut.
Aber wenn man sich so diesen Teil der Arbeitswelt anguckt, dann ist das relativ gut angepasst an Menschen, die ja verschiedene Bedürfnisse haben, die Arbeit flexibel auf den Tag zu verteilen.
Ja, und es war letzte Woche ganz witzig, hatte ich ein Meeting nämlich außerhalb dieser Zeit, aber nicht mit Schweden, Schwedinnen, sondern mit einer Agentur, die in Deutschland sitzt auch. Und dann war das Meeting Donnerstag um 15.30 Uhr angesetzt. Und als ich halt die Einladung über Teams gekriegt hatte, war es halt so, was? 15.30 Uhr? Sehe ich das jetzt richtig? Und es war so, hä? Also, und ich arbeite auf jeden Fall immer mindestens so bis 4 ungefähr. Aber es war dann halt trotzdem so, okay, ihr wollt noch Meeting von 3:30 bis 4 machen. Und da ist mir das halt auch speziell aufgefallen, dass ich auch selber mich so daran gewöhnt habe und dass es so fast schon Affront ist, wenn mich jemand außerhalb dieser Zeiten zum Meeting einlädt. So, was? Ja. Naja, gut.
Da, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Genau, das kann schon mal vorkommen, dass es Meetings auch außerhalb dieser Zeiten auch in Schweden mit schwedischen Leuten gibt, aber dann ist es meistens auch eher so eine Ausnahme und so, ja, wir haben überhaupt keine andere Zeit gefunden und es muss jetzt mal um 16 Uhr sein, aber
ja, oder es ist auch mal möglich, also ich erlebe es auch, wenn längere Meetings sind. Also wir haben bei uns auch mal Meetings, die so 2 Stunden oder länger als 2 Stunden dauern und die gehen dann halt auch manchmal, ja, wenn die halt irgendwie um 2:30 oder so anfangen, dann gehen die auch bis 3:30 oder so. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen überzieht, noch ein bisschen länger. Aber dann sind auch wirklich dann, dass die Ersten sagen so, ja, ich muss jetzt los, tschüss. Also und und das ist halt auch, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, erfrischend, wenn man vielleicht deutsche Arbeitswelt gewöhnt ist, dass die Leute auch kein schlechtes Gewissen haben oder halt drin sitzen bleiben, sondern die gehen dann einfach, also jetzt nicht, wenn sie vielleicht das Meeting gerade leiten oder so oder solche Funktionen haben, aber die gehen dann einfach aus dem Meeting raus und niemand guckt die komisch an. Das ist halt einfach so, ja, sie muss halt gehen, ihre Kinder abholen oder ihr Kind abholen oder, ja,
genau.
Ja, Männer machen das ja auch. Normal. Also,
genau, und das ist ja auch nicht nur auf Frauen bezogen, dass man dann mal die Kinder holen geht oder nach Hause muss wegen verschiedenen Ursachen.
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt im schwedischen Arbeitsleben, den wir gut finden.
Ja.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe gerade wieder einen neuen Job angefangen und da ist es mir auch wieder eingefallen, dass man relativ langsam anfangen darf in den meisten Jobs. Ist vielleicht auch nicht überall so, aber haben wir auf jeden Fall immer so erlebt, auch dass wenn man irgendwo neu ist, dann wird nicht sofort von einem erwartet, dass man ab Tag 1 sofort Leistung bringt und total alles kann und alles weiß, sondern man kann über eine sicherlich verschieden lange Periode, aber es wird auf jeden Fall so, es gibt relativ viel für Zeit fürs Einarbeiten und viel Verständnis dafür, dass man gerade am Anfang eben vielleicht noch nicht so die totale Leistung bringt und noch nicht alles kann. Relativ langer Welpenschutz, wenn man das so nennen will.
Ja, ich habe es auch bei mir im Team durchaus mal erlebt, dass eine, und das ist dann ja auch personenabhängig natürlich, aber dass eine neue Kollegin sich erst nach einem Dreivierteljahr irgendwie in Meetings wirklich eingebracht hat mit eigenen Ideen und so und vorher echt immer so ein bisschen beobachtend war und zurückhaltender war und dann erst nach einem Dreivierteljahr sozusagen ja, das Selbstbewusstsein vielleicht auch hatte, eigene Sachen vorzuschlagen und durchsetzen zu wollen und so.
Ja, und dann wurde sie aber auch ja nicht gezwungen, eben das früher schon zu
machen.
Nein,
genau. Also das war so wirklich, ja, das, also da hat niemand, genau, untereinander irgendwie geredet, so, ja, ach, so, jetzt könnte sie ja langsam mal, oder jetzt muss ich, also dass die Chefs irgendwie so den Eindruck erweckt haben, so, oh ja, jetzt müssen wir ja langsam mal mit ihr reden und dafür sorgen, dass sie langsam mal eigene Ideen mitbringt oder so, das gar nicht.
Ja, das ist ja auch nett, zumindest für uns Arbeitnehmende, wenn man sich ganz entspannt einbringen kann.
Ja. Und eine Frage, die uns noch erreicht hat, die so ein bisschen anschließt an das, was wir gerade erzählt haben zu besserer Vereinbarkeit im Job. Da war nämlich die Frage von Nadine Reitenbach, die gefragt hat, ob Frauen wirklich gleichberechtigter in Schweden sind als in Deutschland.
Ja, gute Frage auf jeden Fall.
Sehr gute Frage. Und wir haben ganz am Anfang Folge 14 von 2017, da haben wir eine Folge zu Gleichberechtigung tatsächlich in Schweden gemacht. Und da war unser Aufhänger die MeToo-Debatte damals,
ja,
die sehr,
damals sehr groß war.
Aktuell war zu der Zeit, genau. Und da haben wir halt ganz viele Sachen behandelt, die wir jetzt nur ganz kurz in Stichpunkten sagen, weil ihr könnt euch die Folge gerne nochmal anhören, aber
ja,
hier für euch das Wichtigste.
Und wenn wir die Frage, sind Frauen wirklich gleichberechtigter in Schweden, ganz schnell beantworten wollen, dann können wir sagen, vielleicht schon ja. Aber genau, so ein paar Punkte, die wir in der Folge damals auch behandelt haben, zum Beispiel, dass bei Diskussionen über Gleichberechtigung, da gibt es nicht immer so krasse Gegenreaktionen in Schweden, sondern das ist irgendwie so gesellschaftlicher Konsens, dass Gleichberechtigung wichtig ist und dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollten in allen möglichen Bereichen des Lebens. Und auch Feminismus als eben die Frauenbewegung wird in Schweden als selbstverständlicher angesehen und mehr so als Gleichberechtigung der Geschlechter angesehen ist. Ja, es ist schon auch irgendwie immer so ein Aufregerthema, immer noch irgendwie Feminismus, aber weniger als es das in Deutschland ist, zumindest unserem Eindruck nach.
Ja, total.
Und auch mehr Männer behaupten selbstverständlich, dass sie Feministen sind wollen, würden sich zumindest im Kontakt mit Frauen als solche bezeichnen.
Ja, also dass das nichts irgendwie ist, wo man sich für schämen muss oder so. Und dann kommt es natürlich auch so auf die Kreise an, in denen man sich befindet, so natürlich, oder in einzelnen Bubbles so. Aber ich habe das zum Beispiel beim Dating damals erlebt auch, dass so in Dating-Profilen, auf Tinder-Profilen oder sowas, dass die Männer geschrieben haben in ihren Beschreibungen, dass sie Feministen sind. Und das war irgendwie ganz häufig und ganz selbstverständlich. Und das war beim Dating in Deutschland damals, als ich das so mit Tinder gemacht habe und so, war es auf jeden Fall niemals so verbreitet.
Okay. Ja, ein anderer Punkt, den wir damals in der Folge besprochen haben und den wir auch immer noch geltend finden, ist so, dass in Expertenrunden oder Panels, da gibt es in Schweden, häufig sind mehr Frauen dabei. Es wird einfach so in den Medien darauf geachtet, dass die Repräsentation der Geschlechter ein bisschen ausgeglichener ist, dass man nicht unbedingt immer den männlichen Experten zu jedem Thema einlädt, sondern dass das schon so ein bisschen ausgeglichen ist. Das ist auf jeden Fall was in Schweden zumindest auch früher losgegangen ist. Ist jetzt, hat sich in Deutschland sicher auch in den Jahren ein bisschen geändert.
Ja.
Aber da würden wir auch immer noch sagen, dass Schweden da ein bisschen weiter vorne liegt, gerade was so die Repräsentation angeht und auch so, dass es mehr weibliche Führungskräfte gibt oder es normaler ist, dass Frauen in traditionellen Männerdomänen auch weit vorne mit dabei sind. Auch wenn Schweden sehr lange gebraucht hat, bis es mal eine weibliche Ministerpräsidentin hatte und auch nur relativ kurze Zeit jetzt hatte.
Und das war damals ja auch noch nicht der Fall, als wir die Folge aufgenommen haben tatsächlich.
Genau, ja, da hatten sie das ja auch noch nie. Mhm. Aber so generell in vielen Bereichen des Lebens sind die beiden Geschlechter ganz gut repräsentiert oder zumindest besser.
Ein wichtiger politischer, gesellschaftspolitischer Punkt auch, dass es kein Ehegattensplitting mehr gibt. Also es gab es auch wohl und Ehegattensplitting ist ja so, dass der Ehepartner, der weniger verdient, dass der nicht so viel Steuern dann bezahlen muss oder so. Oh Gott,
ja,
ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Ja, aber auf jeden Fall unterstützt ja das Ehegattensplitting, dass der Partner, der männlich meistens ist, das ist ja das Ding, dass der weiterarbeitet und dass die Frau in der Beziehung zu Hause bleibt oder eben Jobs annimmt oder Teilzeit arbeitet oder so, weil die beiden dadurch weniger Steuern bezahlen müssen. Und das unterstützt eben so ein System und das ist in Schweden schon relativ lange abgeschafft und beide PartnerInnen werden halt individuell besteuert.
Genau. Was ja generell in Schweden ist, alles immer sehr individuell. Es wird relativ wenig. Man hat wenig mit dem Partner zu tun und mit der Familie.
Genau, und dann war noch der Punkt, der sich jetzt an das Arbeitsding auch wieder anschließt, dass die Elternschaft gleichberechtigter ist. Würde ich sagen, ist immer noch so. Also es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch ein bisschen verändert, angeglichen und so. Aber dass Elternzeit und die Kinderbetreuung auf jeden Fall in Schweden schon immer noch so ist, dass das gleichberechtigter stattfindet, finde ich, und dass die Väter sich viel mehr einbringen und zum Beispiel auch beide WAB machen, also bei den kranken Kindern zu Hause bleiben. WAB ist VAB, also Ward of Born, und da kriegen die auch Geld von der Krankenkasse oder so. Also es ist halt auf jeden Fall so geregelt, dass in Schweden ja auch viel mehr Tage können die Eltern zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind, als in Deutschland das der Fall ist. Und das machen eben auch beide. Und beide bringen auch die Kinder weg und holen die Kinder ab von der Kita und so. Und auch wenn Eltern getrennt leben, das habe ich zum Beispiel auch ziemlich häufig erlebt, beim Dating auch tatsächlich, dass wenn die Leute schon Kinder haben und getrennt leben, aber dass das 50-50 Lebensmodell üblich ist und viel häufiger damals auch schon in Schweden viel üblicher war, als es in Deutschland der Fall ist. Also, dass die Kinder eben 50% bei dem Vater leben und 50% bei der Mutter.
Das ist definitiv ein gewöhnliches Modell, glaube ich. Ja, aber genau, es ist auch in Schweden, sind immer noch einige Schritte in Richtung Gleichberechtigung zu tun. Also, Schweden ist sicher gleichberechtigter als Deutschland, wenn man es so vergleicht, aber auch immer noch nicht gleichberechtigt. Also gerade was jetzt hier so Elternschaft und so angeht, dann ist es auch immer noch so, dass die Frauen natürlich immer, auch natürlich ist jetzt ein blödes Wort, aber in Schweden auch die Frauen viel mehr Elternzeit nehmen und
das vor allen Dingen
mehr
auch
mit den Kindern zu Hause.
Ja, genau. Auch wenn ihr denkt, so, oh ja, in Schweden ist alles 50-50, nope, ist es nicht. Weil da ist es auch immer noch so, genau wie du jetzt auch sagst, dass die Mütter mehr Elternzeit nehmen und das ganz viele wird ja auch nicht 50-50 nehmen und sowas alles. Also, ja.
Es ist immer noch ein Weg zu gehen, auch in Schweden, was die Gleichberechtigung angeht.
Ja, aber auf jeden Fall lässt sich darauf aufbauen.
Ja, total.
Nächster Punkt ist...
Wir kommen in den Bereich Alltagsdinge.
Alltagsdinge, genau. Das ist unser letzter Abschnitt. Und zwar hat uns da eine Frage von gbg-sveriel erreicht. Und zwar, wie organisiert PostNord die Paketzustellung und wie das, also ob das ähnlich ist wie bei der Deutschen Post. Und da dachte ich so, huch, also eine ziemlich random Frage, aber vielleicht interessiert euch das und wir haben tatsächlich ein bisschen was dazu zu erzählen.
Ja, genau. Wir fanden das schon irgendwie, genau, sehr spezifisch, aber auch sehr, auch doch irgendwie interessant, mal darüber was zu reden. Also PostNord ist ja die schwedische Post, nur das kurz erklären. Ja. Und die Paketzustellung ist schon ein bisschen anders in Schweden als in Deutschland. Zum Beispiel war es zumindest jetzt sehr lange so, dass es relativ die Ausnahme war, dass Pakete nach Hause geliefert wurden, sondern allermeistens muss man zur Post gehen und da seine Pakete abholen.
Ja.
Und in Deutschland ist es ja eigentlich schon lange relativ üblich, dass die Pakete nach Hause geliefert werden, wenn man was online bestellt. Und so ist es immer noch so, wenn man es eben über die Post bestellt, also über PostNord, dann muss man relativ häufig zur Poststelle. Wenn man aber Sachen online bestellt, gibt es inzwischen sehr viele private Zustelldienste, die auch häufig dann Sachen nach Hause liefern. Kommt immer so ein bisschen auf den Online-Shop an und so und was man jetzt wählt. Und manchmal ist es teurer, wenn es nach Hause kommt natürlich. Aber inzwischen ist es schon relativ üblich, dass vieles nach Hause geliefert wird. Aber dann kommt es eben häufig nicht direkt von der Post, sondern von einem anderen Paketdienst. Da gibt es inzwischen einige. Und was auch relativ häufig beliebt ist bei den Schweden, sind so Paketschränke, die es ja in Deutschland auch gibt. Da gibt es ja die Packstation, die Deutsche Post hat. Und in Schweden gibt es die Instabox. Das ist so ein roter Schrank, der in sehr vielen Läden steht. Also bei uns zum Beispiel in meinem Supermarkt hier in der Nähe, im Coop-Supermarkt, steht er so im Eingang. Wir haben auch hier eine Tankstelle in der Nähe, da gibt es auch so einen. Es gibt einen in der U-Bahn irgendwo. Also in ganz vielen Läden gibt es die so in den Eingangsbereichen. Und da gibt es auch inzwischen auch noch andere Anbieter, die auch so ähnliche Schränke haben, auch so grüne Schränke. Und PostNord hat inzwischen auch eigene Schränke, die grau sind, wo man eben seine Pakete hinliefern lassen kann und dann die einfach dann abholt, wenn es einem passt. Gibt man dann so einen Code ein und dann öffnet sich dieses Fach und dann kann man sein Paket rausnehmen.
Ja, und so Benachrichtigungen und sowas kriegt man auf jeden Fall immer per SMS.
Ja.
Aus Telefon, also das ist auch, da werden nirgendwo so Karten verschickt.
Genau, früher war das immer so, also dass man zumindest von der Post, dann gab es immer so eine Benachrichtigung per Post, dann halt so eine Karte oder dass man auch mal einen Brief gekriegt hat, aber das ist inzwischen doch sehr digital. Ja.
Ja, und Briefmarken und Co. gibt es bei, also Postkarten auch, wenn ihr im Urlaub seid und verschicken wollt, wenn ihr sowas noch macht, dann könnt ihr auf jeden Fall zum Pressbüroen oder zum 7-Eleven gehen, also zu diesen Kiosk-ähnlichen Dingern. Da gibt es alles eigentlich, was ihr kaufen könnt.
Ja, und auch viele Supermärkte haben auch Briefmarken, also auch so auf dem Land, wo es jetzt nicht überall ein Pressbüro gibt, dann könnt ihr auch einfach zum Supermarkt gehen, wenn ihr eine Briefmarke braucht. Aber Postkarten verschicken ist tatsächlich, das ist auch so ein kleiner Punkt, apropos Post, relativ ungewöhnlich in Schweden geworden. Und ich finde es auch immer sehr schwierig, hier Postkarten zu finden, wenn man jemandem mal so eine Postkarte aus Schweden schicken will. Ist relativ schwierig, finde ich.
Nicht in Gamlastan gibt es doch bestimmt welche.
Ja, in Gamlastan gibt es bestimmt. Aber wenn man mal außerhalb von Gamlastan unterwegs ist.
Nee, da sind ja alle Touristen, also.
Ja, alle Touristen.
Wo sonst soll man Postkarten verkaufen? Ja, glaube ich. Aber es machen ja auch bestimmt weniger Leute. Also wenn man ständig Fotos schicken kann und auf Instagram Bilder posten kann, das machen ja eh die meisten, dann schicken vielleicht die wenigsten noch tatsächlich Postkarten.
Und das ist vielleicht auch gar nicht so spezifisch für Schweden, weil es ist mir auch im Urlaub schon öfter aufgefallen in anderen Ländern, dass ich da auch manchmal Probleme hatte, Postkarten zu finden, weil ich gerne immer Postkarten aus dem Urlaub immer noch verschicke.
Ja.
Aber manchmal findet man gar keine mehr. Und in Deutschland, finde ich, da gibt es überall immer noch 1000 Postkarten, aber weil man, glaube ich, in Deutschland auch gerne so diese Postkarten mit irgendwelchen Sprüchen drauf oder zum Geburtstag und auch irgendwelche lustigen Postkarten findet, aber das ist in anderen Ländern und eben auch in Schweden, glaube ich, vielleicht einfach nicht mehr so verbreitet.
Ja, total. Und also vielleicht können wir abschließend zu der Frage noch sagen, Postnord hat nicht so einen guten Stand auf jeden Fall. Also die haben jetzt auch in letzter Zeit irgendwann mal festgelegt, dass nicht mehr jeden Tag Post ausgetragen wird, wegen Personalmangel und so natürlich auch. Und die kriegen ziemlich viel Huit, müssen die oft einstecken.
Ja.
So.
Ja, genau. Die Schweden sind nicht sehr zufrieden mit ihrer Post. Es wird nicht mehr so oft zugestellt. Es wird auch jedes Jahr immer teurer, Briefe zu verschicken, was natürlich daran liegt, dass immer weniger Leute das machen und die halt das irgendwie trotzdem aufrechterhalten müssen. Aber ja, ich glaube, jeder Schwede hat irgendwelche Stories dazu, dass Pakete verloren gegangen sind oder man was nicht gefunden hat oder es ewig dauert. Und man muss auch, es gibt auch von der Post keinerlei eigene Läden, also nicht so wie in Deutschland, wo man eine Postfiliale hat, sondern die Post ist in Schweden komplett ausgelagert auf meistens Supermärkte, die dann so Poststellen haben, also bei ICA, Hemshöp und Co., wo man sein Paket abholt und wo man eben auch hin muss, wenn man mal ein Paket verschicken will. Also wenn ihr nur eine Postkarte schickt, dann, wie gesagt, könnt ihr eine Briefmarke kaufen und einfach in den Briefkasten werfen. Aber falls ihr mal ein Paket verschicken müsst, dann sucht nicht nach einer Postfiliale, sondern geht in den Supermarkt, wo die Post dann ist. Oder in irgendeinen lokalen Tabakladen kann es auch mal versteckt sein, wo man dann sein Paket verschicken kann.
Ja.
Das zum Thema Post in Schweden. Auch mal was wir noch gar nicht behandelt haben.
Nee,
gute Frage. Vielen Dank an GBG Sverige.
Und eine weitere Frage, die uns L. Play geschickt hat. Ob die Preise in schwedischen Restaurants höher sind als in Deutschland?
Ja, auch eine sehr gute Frage und die man natürlich wieder nicht so ganz generell beantworten kann. Aber wenn wir ganz generell eine Antwort geben sollen, dann würde ich schon sagen, ja, sie sind höher. Und wir haben uns so grob drauf geeinigt, dass wir sagen können, also es ist teurer als in Deutschland. Es ist jetzt ungefähr in Deutschland so teuer, wie es in Schweden vor der Inflation war. Also Schweden war schon immer ein bisschen teurer. Generell sind die Lebenshaltungskosten ja hier auch ein bisschen höher. Also gerade auch Essen im Supermarkt zu kaufen, ist ja hier auch generell teurer als in Deutschland.
Abschließend können wir sagen, ja, es ist teurer, aber es kommt letztendlich natürlich auf die Stadt und Region und sowas alles an. Also da kann man keine allgemein gültige Antwort geben. Aber so, wir hoffen, das reicht dir Antwort oder euch auch, ja.
Ja.
Und jetzt hat uns Fröken Grön noch eine Frage geschickt. Shoutout an Fröken Grön, deine Zöliakie-Buddy.
Genau.
Und zwar hat sie uns gefragt, wie das mit Allergien in Schweden aussieht und wie darauf eingegangen wird. Und das kannst du am besten beantworten, wie gesagt, weil Zöliakie ist dein Ding.
Genau.
Ich lieber relativ beschwerdefrei. Essen angeht.
Ja, du hast ja auch so deine Beschwerden, aber genau, nicht so konkrete
Eine andere chronische, also ja, Krankheit. Ist Zöliakie eine chronische Krankheit eigentlich?
Ja, okay. Ja, also wird so gezählt, ja, genau. Ja. Genau, also ich habe, wie gesagt, Zöliakie, das heißt, ich ernähre mich glutenfrei, ich vertrage kein Gluten, ganz einfach. Deswegen ist das mein Thema, wie Vanessa schon gesagt hat. Und wir dachten, wir können mal da zumindest kurz drüber reden. Ich finde, wenn wir jetzt einfach kurz mal beim Thema glutenfrei bleiben, dann ist es meistens inzwischen kein Problem, glutenfreie Speisen in Schweden zu finden. Also sowohl im Supermarkt glutenfrei einzukaufen, ist überhaupt kein Problem. Es gibt in jedem Supermarkt glutenfreies Brot, glutenfreie Haferflocken, Müsli, Mehl zum Backen und Kekse und sonst was. Also selbst in den kleinsten Supermärkten auf dem Land habe ich das immer gefunden. Das gibt es wirklich überall, das ist fantastisch. Mhm. Und aber auch wenn man jetzt in ein Restaurant geht oder in ein Café, dann findet man eigentlich fast immer irgendwas. Also es gibt inzwischen wirklich ein gutes glutenfreies Angebot und dadurch, dass es in Schweden relativ verbreitet ist, dass Leute Zöliakie haben oder sich glutenfrei ernähren, ist das häufig zu finden. Und gerade wenn man jetzt so denkt, ich kann es vergleichen, in Deutschland, wenn man in einen Café geht, dann wird da einem oft gesagt, nee, wir haben nichts Glutenfreies, weil wir können nicht garantieren, dass kein Mehl in den Speisen ist, weil hier halt Mehl in der Luft ist.
Ja.
Und das ist in Schweden sicherlich ähnlich, aber in Schweden ist es eher umgekehrt, sondern wir haben hier dieses Gebäck, da ist kein Mehl im Rezept drin. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig glutenfrei, weil Mehl in der Luft hätte sein können, aber die allermeisten Leute und da auch ich vertragen das ja. Also man hat jetzt, also es gibt manche Leute, die sind super empfindlich, gerade was Gluten angeht, aber die allermeisten von uns, die diese Krankheit haben, bei denen ist das nicht so ganz so schlimm. Und dann kann man in einen Café gehen und sich einfach was holen, was halt in der gleichen Küche zubereitet wurde, wie vielleicht auch andere glutenhaltige Sachen. Und wenn man es aufs Restaurant bezieht, dann ist es inzwischen sehr üblich, dass man inzwischen glutenfreie Pizza kriegt man in fast jeder Pizzeria. Man kriegt glutenfreie Burger in jedem Burger Place und halt, wie gesagt, so Fika auch. Also gerade diese klassischen Sachen, wo man so denkt, da ist auf jeden Fall Gluten drin, die sind in Schweden sehr glutenfrei verfügbar.
Ja.
Das ist der Vorteil. Und das vermisse ich immer mal wieder, wenn ich im Ausland bin, dass ich halt hier eigentlich überall mir einen Burger oder eine Pizza holen könnte, wenn ich jetzt einfach mal, ich habe Hunger und weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und das ist in Deutschland tendenziell auf jeden Fall immer schwieriger. Und auch das, wenn man es ein bisschen allgemeiner sagt, für Allergien, dann würde ich schon sagen, dass in Schweden auch in Restaurants man ganz gut auf Allergien eingehen kann, dass das Personal meistens ganz gut Bescheid weiß, was im Essen drin ist und sich auch auskennt mit, wenn jemand Laktoseunverträglichkeit hat oder andere Allergien hat, auf die man Rücksicht nehmen muss, dann kann man das meistens ganz gut hinkriegen. Aber eine Sache, die hier nicht so gut ist, ist, also dadurch, dass das Personal meistens sich ganz gut auskennt, wird in Schweden das nicht auf den Speisekarten so oft angegeben. Ist hier anscheinend auch nicht Pflicht, sondern es steht in jedem Restaurant eigentlich immer so ein Schild, hast du eine Allergie, dann sprich mit uns, frag uns. Aber in anderen Ländern in der EU zumindest gibt es ja häufig auf den Speisekarten dann so diese kleinen Buchstaben oder Zahlen, die irgendwo angegeben sind, die dann für verschiedene Allergene stehen, wo man also auf der Speisekarte schon sehen kann, welche Allergene sind in diesem Gericht drin. Und das ist in Schweden sehr wenig verbreitet, sondern man muss eigentlich immer mit dem Personal reden. Manchmal gibt es auf Speisekarten, das dann vermerkt ist, dieses Gericht ist glutenfrei oder dieses Gericht ist vegan, dieses Gericht ist ohne Milch oder was weiß ich. Aber allermeistens steht das nicht, sondern man muss nachfragen. Das ist vielleicht das, was jetzt einem als Tourist, der nicht Schwedisch kann und vielleicht sich auch im Englischen nicht so super wohl fühlt, ist das vielleicht nicht so praktisch. Mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn ich im Urlaub bin, dass ich dann auf der Speisekarte schon sehen kann, okay, hier ist das kleine A dahinter. Das A steht meistens für Gluten. Davon lasse ich meine Finger. Bei dem anderen kann ich vielleicht nachfragen. Mhm. Aber so ganz generell würde ich sagen, hat man eine nicht super komplizierte Allergie oder Unverträglichkeit, dann ist Schweden eigentlich ein ganz gutes Land, um hier was zu essen zu finden.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss mit Special Interest.
Ja, genau. Aber Leute, die Allergien haben, werden ja auch immer mehr. Und hier in Schweden ist es ja relativ häufig auch, wenn man so private Einladungen hat, wenn man irgendwen zu sich nach Hause einlädt oder eine Familienfeier hat oder so, dass man dann auch nachfragt, welche Allergien habt ihr denn, damit sich der Gastgeber darauf vorbereiten kann, eben gewisse Speisen dann anzubieten, die alle vertragen oder Spezialkost zu bestellen.
Und damit sagen wir sind durch. Das war wieder eine schöne Folge, fand ich. Danke an euch alle, die ihr uns Fragen geschickt habt, weil was sollten wir sonst machen in dieser Folge? Davon lebt diese Art Folgen.
Genau, vielen, vielen Dank.
Wir freuen uns und hoffen, dass euch die Folge auch Spaß gemacht hat und sind im April zurück. Am 12. April hört wieder rein und wenn ihr bis dahin Feedback an uns habt oder vielleicht noch weitere Fragen, wenn wir eine neue Folge damit aufnehmen wollen, neue Fragen, dann schickt die uns und ihr wisst, dass wir erreichbar sind über Instagram, da heißen wir Laeget, L-A-E-G-E-T oder per Mail an podcast.laeget. Oh. Mach ich es doch mal falsch wieder. laeget.podcast@gmail.com. Da könnt ihr uns immer liebe Nachrichten hinschicken und Feedback oder Folgenvorschläge. Alles, was ihr möchtet. Wir lesen das und beantworten auch. Und ja, Frank, was haben wir noch?
Ja, genau. Und wenn eure Frage, die ihr uns geschickt habt, heute leider nicht dabei war, dann kann es sein, dass sie vielleicht trotzdem in einer der folgenden Folgen irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen wird. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch mal in den alten Folgen durchsuchen. Vielleicht haben wir die Frage auch schon mal beantwortet.
Ja, seid nicht traurig.
Ja, genau. Schickt uns alles, was euch interessiert und eventuell kommt es dann irgendwann später mal wieder mit dran.
Damit sagen wir, tschüssi, macht's gut.
Tschüssi, macht's gut, schönen März und hey do.